HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Paperback Writer, der Song für und über den Taschenbuchautor. Eine kleine Hommage der Beatles an die vielen unbekannten Autoren, die sich bei Verlagen verdingen, die mit Leidenschaft Bücher schreiben, aber nie damit reich werden. Paul McCartney schrieb diesen Song, nachdem er Freunden geholfen hatte, einen Buchladen an den Start zu bringen. Das war 1966, in einem Jahr, in dem sich der Buchhandel tatsächlich auch schon über Umsatzrückgänge beschwerte. Aber das ist kein Vergleich zum Hier und Heute. Allein in den Jahren 2010 bis 2017 und nur in Deutschland ging die Zahl der Buchkäufer um 7 Millionen zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig. In dieser Woche war wieder Welttag des Buches. Er soll dem etwas entgegensetzen und vor allem Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistern. Weil gute Geschichten Spaß machen und weil Sachbücher helfen, die Welt zu verstehen. Eine Erkenntnis, die überall auf dieser Welt gilt. Zum Beispiel in Südafrika.
I always read, yeah, to acquire more knowledge.
Ich lese ständig, und zwar um mein Wissen zu vergrößern. Das sagt Matare Benjamin Mabunyane. Er ist 30 und steht in einem Buchladen. Neues Lernen, das ist auch für den 19-jährigen Kadleo Maschile der Knackpunkt.
I'm reading a book called Master Trading.
Ich lese ein Buch, das heißt Meistertraining. Es geht um internationale Finanzen. Das interessiert mich, wie man Geld verdient. Nur so zum Spaß habe ich in diesem Jahr noch kein Buch gelesen.
I haven't been doing that. Yeah, this year I haven't done that.
Buchläden gibt es zuhauf in Südafrika. Jedes Einkaufszentrum in jeder größeren Stadt hat mindestens zwei davon. Exclusive Books ist eine der großen Ketten. Geschäftsführer Ben Williams klingt ganz zufrieden.
Sure, no, actually all over we've all managed to survive. Physical book sales.
Wir haben es geschafft zu überleben. Richtige Bücher zum Anfassen haben ein Comeback. Das ist schön. E-Books lassen nach und das ist gut für uns. Wir sehen die Zukunft optimistisch.
So we're very bullish on the future.
Dabei kosten Bücher eine ganze Menge und E-Books lassen sich auf viele Geräte laden. David Henderson hat 2012 eine Firma gegründet, die zwar gut funktioniert, aber durchaus noch wachsen kann, sagt er. Er bringt E-Books heraus.
The e-book market is fairly small, relatively. So
der Markt für E-Books ist ziemlich klein, der kann noch wachsen. Nicht viele Autoren vertrauen E-Books. In Südafrika wird wenig Fiktion gelesen. Wir lesen hier ganz ernst über politische Entwicklungen. Auch die Technologie ist hier noch nicht ganz so weit. Meine Firma ist also eher eine Art Selbstverwirklichung. Und doch kann er davon leben und seine inzwischen 1200 Autoren auch bezahlen. Dabei ist Lesen gar nicht mal die Stärke der südafrikanischen Schüler. Ein Grund dafür sind 11 offizielle Sprachen und ein Grundschulsystem, bei dem so mancher auf der Strecke bleibt. Lydia Abel hat deshalb extra ein Nachhilfesystem entwickelt.
The Casper Literacy Wheel.
Das Leserad ist keine Technologie. Es kann jedem Kind helfen, besser lesen zu lernen. In diesem Land ist Lesen das größte Problem, das wir haben. Die meisten Kinder unter 9 Jahren können nicht gut genug lesen, um auch zu lernen. Wer nicht lesen kann, der kann nicht lernen. Dabei gibt es im ganzen Land gut 4000 Bibliotheken. Die Nutzungszahlen sind seit Jahren rückläufig. Schließlich sind Internetplattformen, soziale Netzwerke, Serien und Smartphones auch in Südafrika angesagt.
HR-Info-Korrespondentin Jana Gent mit einem Bericht aus Südafrika, wo die virtuelle Konkurrenz zum Buch genauso stark ist wie bei uns in Deutschland. Der Welttag des Buches war am 23. April. Die Aktion des Buchhandels läuft aber noch bis Ende Mai. Bis dahin bekommen allein in Hessen mehr als 72.000 Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen ein Buch geschenkt. In diesem Alter, so mit 10 bis 12 Jahren, haben Kinder durchaus schon Geschichtsunterricht, aber das meist noch sehr spielerisch. Sowas wie beispielsweise die Geschichte der RAF, der Rote Armee-Fraktion, kann erst sehr viel später ein Thema sein. Eine ganze Reihe von Büchern, Filmen und Theaterstücken haben sich schon mit diesem Thema befasst, das von den frühen 70er bis zu den späten 90er Jahren die deutsche Geschichte mitgeprägt hat. Das Staatstheater Wiesbaden bringt jetzt die Geschichte der dritten und letzten RAF-Generation auf die Bühne. Darüber sprechen wir gleich. Vorher aber ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der RAF.
Anschläge, Entführungen, Morde. Fast 30 Jahre lang hielt die Rote Armee-Fraktion RAF die Bundesrepublik in Atem. Anfangs hatten ihre Ziele mit denen der Studentenbewegung viel gemeinsam. Die RAF protestierte gegen den Kapitalismus und stellte die Existenz des bürgerlichen Staates in Frage. Aber sie tat es nicht nur mit Worten, sondern eröffnete auch den bewaffneten Kampf. So gingen auf das Konto der RAF im Laufe der Jahre 34 Morde, zahlreiche Mordversuche, Banküberfälle und Sprengstoffanschläge. Als Geburtsstunde der RAF gilt die gewaltsame Befreiung von Andreas Baader 1970. Er saß damals wegen der Brandanschläge auf Frankfurter Kaufhäuser in Haft. Zur ersten Generation zählten zum Beispiel Gudrun Enslin, Andreas Baader, Ulrike Meinhof oder Holger Mainz. Nachdem die meisten von ihnen im Hochsicherheitstrakt in Stuttgart-Stammheim einsaßen, ging es der zweiten Generation, darunter zum Beispiel Christian Klar oder Brigitte Mohnhaupt, vor allem um die Befreiung der inhaftierten Mitglieder. Diese versuchten sie mit gewaltsamen und spektakulären Aktionen zu erzwingen. Zu den bekanntesten zählen der Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm, die Entführung und spätere Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer oder die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. Nachdem die Landshut in Somalias Hauptstadt Mogadischu gestürmt worden war, wurden im Oktober 1977 die drei Terroristen Enslin, Baader und Raspe tot in ihren Zellen gefunden. Bekannt wurde diese Zeit als Deutscher Herbst. Allein im Jahr 1977 wurden 10 Menschen von der RAF ermordet, darunter auch Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Auch in den 80er Jahren führte die dritte Generation der RAF den Terror unbeirrt weiter fort. Es folgten weitere Morde an Vertretern von Politik und Wirtschaft, wie zum Beispiel an Deutsche Bank-Sprecher Alfred Herrhausen. Im Jahr 1998 gab die RAF in einem Schreiben an die Agentur Reuters ihre Auflösung bekannt.
Aus der hr-info-Politikredaktion Anne Bayer mit einer kurzen Geschichte der RAF. Von der ersten Generation um Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin bis zur dritten mit den bekanntesten Namen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld. Beide wurden in Wiesbaden geboren, sind dort aufgewachsen, haben in der hessischen Landeshauptstadt gelebt und gearbeitet und sich dort radikalisiert. Eine Produktion des Staatstheaters Wiesbaden befasst sich deshalb jetzt mit dieser dritten und letzten Generation der RAF. Das Stück heißt Verlorene Kämpfer vom Ende der Roten Armee-Fraktion. Und es wird am kommenden Sonntag, am 28. April, in der Wiesbadener Wartburg uraufgeführt. Den Text dieses Stückes hat Maxi Obexer geschrieben, deutsch-italienische Schriftstellerin aus Südtirol, zu Hause in Berlin, freie Autorin von Theaterstücken, Hörspielen und Romanen. Ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, welche Rolle die Stadt Wiesbaden für diese dritte Generation der RAF gespielt hat, außer dass Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld dort zu Hause waren.
Ja, man kann natürlich sehr viel interpretieren. Ich weiß nicht, wie sehr natürlich auch die Nähe zu Frankfurt und dieser wirtschaftlichen Macht, die da zusammenkommt, wie sehr das natürlich auch die Leute da in Wiesbaden sehr, sehr, sehr nahe dran noch weiter aktiviert hat, noch weiter motiviert hat, die Nähe zu dieser ja wirtschaftlich geballten Macht. Und dazu kommt noch, dass die amerikanische Airbase hier auch war, dass es die Polizeiakademie in Wiesbaden gibt, dass insgesamt hier ganz viel politische Verwaltung zusammenkommt. Und das ist ja öfter so, dass nicht unbedingt aus dem Zentrum heraus der Gewaltmacht etwas entsteht, sondern am Rande, wo die Bewegungsmöglichkeit, die Reflexionsmöglichkeit, auch die Aktionsmöglichkeit dann noch irgendwie vielleicht eher gegeben ist.
Jetzt haben die Terroristen der RAF immer polarisiert. Es waren Kriminelle, es waren Mörder, sie hatten aber nicht zuletzt aufgrund ihrer Motive immer auch Sympathisanten. Wie gehen Sie in Ihrem Stück um mit dieser Ambivalenz?
Ja, das ist sicher einer der interessantesten Punkte. Mich hat schon auch sehr die Tragik dieser dritten Generation interessiert. Also diese dritte Generation, genauso wie auch eine ganze bundesrepublikanische Gesellschaft sich empört hat über die Haftbedingungen der ersten Generation, wie sie da, so wie viele andere junge Menschen, aufgeschreckt wurden und eben auch hysterisiert wurden. Und wie erst viel, viel später, also heute können wir sagen, dass das da als Vernichtungszellen und fast als Auschwitzzellen erfahren wurde von außen, das wurde von der ersten Generation auch gewollt so hingestellt. Es war auch eine Inszenierung. Holger Mainz war ein Stück weit eben auch eine Inszenierung. Und natürlich hat der Staat und natürlich hat der Polizeiapparat da selbst radikalisiert, extremisiert dazu beigetragen. Aber es war immer schon wechselseitig. Es war immer auch schon ein Bader, der gesagt hat, der Hungerstreik ist die göttlichste Waffe am Ende. Und ein Bader, der sich den Gewichtsverlust der Häftlinge hat protokollieren lassen, während er sich selbst die Hühnchen in die Zelle hat bringen lassen. Und am Ende eine Birgit Hogefeld, die in der Isolationszelle dann tatsächlich eben auch gelandet ist, wie sie da eigentlich dann über das Reflektieren darüber und das Schreiben darüber doch auch hinausgefunden hat. Also das hat mich dann nochmal sehr beeindruckt, wie sie einerseits da sich in die Isolation hinein manövriert haben, insgesamt, was für tragische Momente das eben auch hat und wie aber doch eine weibliche Akteurin, wie eben Birgit Hogefeld, wie sie es dann doch geschafft hat, an die Gesellschaft dann wieder ein Angebot zu machen und zu sagen, wir müssen diese Geschichte aufarbeiten, wir müssen uns auseinandersetzen. Eben auch, wie beide Seiten sich gegenseitig angeglichen haben, wie der Staats- oder Geheimdienstapparat sich gegenseitig mit der RAF dritten Generation, wie sie sich da in den Methoden, in der Vorstellungswelt, in der Radikalisierung sich gegenseitig angeglichen haben. Das muss analysiert werden, weil da findet ein Ausdruck statt, der wichtig ist, dass man sich den genauer anschaut.
Wenn Sie das alles so beschreiben, was sagt uns das aus heutiger Sicht? Oder was wäre für Sie ein gutes Ergebnis, wenn die Zuschauer am Ende das Theater verlassen? Also was ist Ihr Ziel?
Ja, einmal wechselseitige Prozesse der Radikalisierung zu erkennen. Und das ist auch sagen, der Brückenschlag, den wir auf unsere heutige Zeit machen, wo so viele Blasen entstehen, also Echokammern oder Schützengräben. Also wir arbeiten sehr viel an der Analyse, wie solche einseitigen Prozesse dazu führen, dass es zu solchen geschlossenen Gesellschaften kommt, wo sagen, das, was dass die andere Seite gar nicht mehr als Dialogpartner und als Gegenüber vorkommt, sondern wirklich nur mehr in die eigene Blase hineingesprochen wird. Und wie gefährlich und wie falsch solche Prozesse sind.
Sagt Maxi Obexer, Autorin des Stückes Verlorene Kämpfer vom Ende der Roten Armee-Fraktion. Die Uraufführung des Staatstheaters Wiesbaden ist am kommenden Sonntag, am 28. April in der Wartburg. Anschließend steht die Produktion im Mai und Juni weiter auf dem Spielplan und es gibt dazu auch ein theaterpädagogisches Angebot. In rund 3 Wochen beginnen die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Wieder unter der Leitung von Präsident Pierre Lescure und der künstlerischen Leitung von Thierry Frémaux. Jurypräsident ist in diesem Jahr der mexikanische Regisseur und Produzent Alejandro González Iñárritu, der von Birdman und The Revenant. Als Moderator ist, wie auch schon letztes Jahr, der französische Schauspieler Édouard Baer dabei. 4 Männer. Keine Frau. Aber auch in Cannes tut sich allmählich was und die Festivalmacher haben die Frauen im Blick.
Man gibt sich Mühe in Cannes. Das 72. Festival will weiter weiblicher werden, was schon beim Plakat anfängt. Das höchst plakativ geraten, eine Szene mit Agnès Varda einfängt, die kürzlich im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Eine junge Frau steht auf dem Rücken eines Mannes, sie blickt durch den Sucher einer Kamera.
Évidemment, on ne pouvait que rendre hommage à Agnès.
Wir wollten damit Agnès Varda ehren. Das Foto stammt von 1954, erklärt Festivalpräsident Pierre Lescure. Agnès war damals 26 Jahre alt. Sie drehte ihren ersten Film. Und man sieht ihr enormes Engagement gegen jeden Widerstand. Und so war sie eben auch auf den Rücken ihres wichtigsten Mitarbeiters gestiegen. Varda, die eine große Feministin war, hätte sicher gefallen, was Thierry Frémaux, der Festivalleiter, stolz verkündete. Das Kino öffnet mehr und mehr den Regisseurinnen die Pforten. Und das meint er auch so. 5 weibliche Regisseure stehen dieses Jahr im Wettbewerb um die Goldene Palme, 5 von 19. Darunter ist die Österreicherin Jessica Hausner mit Little Joe, ein Film, der sich um genetische Manipulationen dreht. Ein Film, der in einer nahen Zukunft spielt, wo genetische Manipulationen stattfinden. Eine Welt, von der man nicht weiß, ob man sie sich unbedingt wünschen sollte. Little Joe. Dystopien und Zukunftsszenarien sind ohnehin stark vertreten auf diesem 72. Festival, das unter einer sehr großen Überschrift steht. Romantisch und politisch solle die Filmauswahl in diesem Jahr sein, erklärte Frémaux unter dem Gelächter der internationalen Presse. Er wurde aber schnell sehr ernst. Dieses Jahr 2019 erinnert an das Jahr 1939. Wie Sie wissen, gab es 1939 kein Festival, aus politischen Gründen. Das diesjährige Festival endet am Vorabend der Europawahlen, was uns in gewisser Weise lehrt, dass das Kino nach dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle beim Wiederaufbau Europas gespielt hat. Geschichtliches auch im Wettbewerb um die Goldene Palme, eine US-deutsche Koproduktion von Terrence Malick, 3 Stunden über einen österreichischen Kriegsdienstverweigerer in der Nazizeit. Ebenfalls dabei Pedro Almodovar, Jurypräsident vor 3 Jahren mit Dolor y Gloria, die belgischen Brüder Dardenne mit Der junge Ahmed, das kanadische Dauerwunderkind Xavier Dolan mit Matthias et Maxime sowie der ewige Ken Loach, von dem es jedes Jahr wieder heißt, dies sei nun wirklich sein letztes Mal in Cannes. Zum Film selbst hieß es nur,
ce Ken Loach est Ken Loachien.
Dieser Ken Loach ist Ken Loachisch. Man muss ihn sich eben anschauen. Ein Deutscher immerhin findet sich auf der Cannes-Liste, außer Konkurrenz allerdings, Werner Herzog mit Family Romance GmbH. Erwartet werden Elton John und Diego Maradona, damit es ein bisschen schillert. Eröffnen wird das Festival am 14. Mai Jim Jarmusch, ein alter Bekannter an der Croisette, The Dead Don't Die. Ein Zombie-Film, der natürlich überhaupt gar nichts mit einem etwaigen Bedeutungsverlust des Festivals zu tun hat. Im Gegenteil, versichern die Macher. Trotz der immensen Konkurrenz durch Netflix und Konsorten bleibe Cannes überaus beliebt, seinem Ruf treu und Netflix weiterhin draußen vor der Tür. Zu viel Radikalität muss ja auch nicht sein.
Am 14. Mai beginnen die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Ein Ausblick von unserer Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik. Und nach dem Ausblick ein Rückblick, ein kleiner Ausflug in die Filmwelt von 1942.
Tess, something I've got to get off my chest.
I'm too heavy.
No.
And what?
I love you.
Too.
Positive.
That's nice. Even when I'm sober.
Even when you're brilliant.
Auf der Rückbank im Taxi. Ihr Kopf liegt auf seinem Schoß. Er gesteht ihr seine Liebe. Sie findet das nett und möchte noch wissen, ob er sie auch liebt, wenn sie nüchtern ist. Worauf er antwortet, ich liebe dich sogar, wenn du brillant bist. Der Film heißt Woman of the Year. Deutsch, die Frau, von der man spricht. Er heißt Spencer Tracy und sie heißt Catherine Hepburn. Ein geniales Paar im Film und im Leben. Und in diesem Leben war sie alles andere als das sanfte Weibchen, als das sie in dieser Szene erscheinen mag, sondern vielmehr eine Frau, die sehr genau wusste, was sie wollte und die das auch in ihren Rollen verkörpert hat. Von Die Nacht vor der Hochzeit bis zu African Queen. Catherine Hepburn gilt als Ikone der Emanzipation und der modernen Frau, was zum Beispiel in den 30er und 40er Jahren auch hieß, dass sie gerne Hosen trug. Catherine Hepburns Vermächtnis sind viele großartige Filme, eine ebensolche Autobiografie und ein ganz besonderer Garten in New York.
Die Glocken der Kirche schräg gegenüber läuten zum Mittag. Und hier, mitten in Manhattan, im Catherine Hepburn Garden, kann der Besucher auf Blumen schauen und nebenbei die Gottesfrage klären.
Her brother asks her, do you believe in God? And she says, I don't know, but look at that flower. And I think that says it all about Catherine Hepburn.
Anne Hirsch, Vorsitzende des Gartenkomitees, steht hier im Park und zitiert ihren Lieblingsspruch der Schauspielerin, die dem eher unbekannten Garten den Namen gab, Catherine Hepburn Garden. Glaubst du an Gott? Fragte ihr Bruder einst. Ich weiß nicht, sagte sie, aber schau dir diese Blume an. Catherine Hepburn, liebte Blumen, malte Blumen, pflanzte Blumen und hier, mitten im tosenden New York, nahe des East River, in Sichtweite der Vereinten Nationen, blüht ihr Garten. Es passte einfach, den Garten nach ihr zu benennen. Man muss nur die Sprüche von ihr lesen und ihre Energie hier spüren. Sagt Cheryl Kazan, die Präsidentin der Parkvereinigung. Hepburn, die Schauspielerin, geboren in Connecticut 1932 schon, war sie ein Star hier am Broadway, kaufte ein Townhouse nahe des heutigen Gartens in der Turtle Bay Area. 1937 kaufte sie das Townhouse für $29,000. Derzeit kann man es wieder mieten für $30,000 im Monat. Aber damals schon war Hepburn eine Frau, die sagte, was sie will. Sich für Bäume einsetzte, Grünflächen hier in New York. Sie, die Schauspielerin, die einzige, die bis heute 4 Oscars gewann, der Hollywood-Star. Von Anfang an, sagt Anne Hirsch, war sie ein Fighter. Schon als Kind. Irgendwann schnitt sie sich die Haare ab und nannte sich Jimmy. Sie wollte genauso gut oder noch besser sein als ihre Brüder. Und sie war es. Sie war die erste Schauspielerin in langen Hosen, in Hemden. Und dafür lieben wir sie. Sie hatte ihren eigenen freien Geist. Auch dafür soll der Katharine Hepburn Garten stehen. 2500 Quadratmeter, nicht groß, aber eine kleine Oase inmitten der großen Stadt. Im Park Bilder von der Schauspielerin aus Filmszenen und im hinteren Teil eine Bank, ihre Bank. Ihr sitzt gerade auf der Bank, die in ihrem Haus auf Long Island stand. Ein gepflasterter Weg führt durch die Beete auf den Steinplatten hier und da Sprüche der Schauspielerin, die im Film wie im Leben eine endlose, eine ewige Affäre mit ihrem Kollegen Spencer Tracy hatte.
Now, this is a good one. I think quite appropriate.
Der Spruch ist ganz gut, ganz passend. Ich frage mich, ob Männer und Frauen wirklich zusammenpassen. Vielleicht sollten sie nebeneinander wohnen und sich nur hin und wieder besuchen.
Perhaps they should live next door and just visit now and then.
Aus New York, Georg Schwarte über den Katharine Hepburn Garden an der 47. Straße in der Nähe des UN-Gebäudes. Ein kleines Stück Hollywood in New York und eine kleine Erinnerung an eine große Schauspielerin. Und falls es Sie gerade nicht so weit wegzieht, haben wir wie jede Woche auch eine Empfehlung für Hessen.
HR Info. Kulturtipp.
Der kommt heute von Beate Kempfert, der Leiterin der Opel-Villen Rüsselsheim. Sie empfiehlt die aktuelle Ausstellung in der Frankfurter Schirn mit Werken des schwedischen Künstlerpaars Nathalie Dürberg und Hans Berg.
Nathalie Dürberg ist eigentlich ausgebildete Malerin, die nicht gemalt hat, sondern angefangen hat, Knetfiguren zu formen, die sie dann zu Stories zusammengesetzt hat. Und Hans Berg ist, kann man sagen, DJ gewesen, aber jetzt macht er Sound und vor allen Dingen vertont er die Filme. Zumindest, das ist vielleicht zu wenig gesagt, gibt sogar der Ton teilweise auch die Handlung an. In der Ausstellung, und die hat einen sehr komplizierten Titel, den man auch so nicht aufs Deutsche übersetzt hat. It's like a journey, also es ist wie eine Reise through mud, durch den Matsch and confusion with small glimpses of air. Also das heißt mit einer Verwirrung und vielleicht gibt es noch so ganz, ganz kleine Lichtblitze. Das ist die Hoffnung vielleicht auch in der Ausstellung. Also Matsch und Schlamm überwiegt. Wenn Sie in die Schirn kommen, kommen Sie mitten in einen Raum mit einer großen, von vielen Vögeln dominierten Parade, so heißt auch die Installation. 82 Vögel von ihr Hand geformt, mit Federn, mit Textilien beklebt, marschieren in eine Richtung, umsäumt von 5 Filmen, die auch sehr tief gehen. Einer zeigt zum Beispiel, wie 2 Männer mit Vogelmasken eine Frau malträtieren. Das Blut quillt in so gelblichen Knetmassen heraus. Immer so leicht abstrahiert, aber die Gänsehaut bleibt. Der Sound begleitet uns und wir gehen quasi, wir können uns entscheiden, gehen wir links quasi historisch zurück in die Ausstellung oder rechts, dann geht es zu den neuen Filmen. Das Ganze ist sehr verschlüsselt, in ihrer Thematik verwoben, sodass es interessant ist, diese zeitgenössische Position zu sehen, auf jeden Fall, aber auch nicht ratsam unbedingt als lustiger Familienausflug. Man sollte sich schon genau informieren, welche Programme auch für Kinder in der Ausstellung angeboten werden.
Der Kulturtipp von Beate Kempfert, der Leiterin der Opel Villen Rüsselsheim. Die Ausstellung unter dem Titel A Journey Through Mud and Confusion with Small Glimpses of Air von Nathalie Djurberg und Hans Berg ist zu sehen in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt bis zum 26. Mai. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.